Ich möchte heute Morgen mal mit einer etwas originellen Einleitung beginnen, eine Geschichte erzählen von einem älteren Pfarrer, der war bereits 40 Jahre im Dienst und dann ging seine Frau für 6 Wochen in Kur. Kurz vor ihrer Rückkehr dachte er, so kann die Wohnung nicht bleiben. Er bewaffnete sich mit dem Staubsauger und brachte die Wohnung auf Vordermann. Irgendwann kam er ans Schlafzimmer und saugte auch in vorbildlicher Weise unter dem Bett seiner Frau und auf einmal kam ein Schuhkarton zum Vorschein. Er macht ihn auf und findet zu seinem großen Erstaunen 3 Eier und 1500 Mark in dem Karton. Er denkt, was für ein Leichtsinn. Und in Gedanken fängt er schon an, die Standpauke zurechtzulegen, die er seiner Frau halten will. Am nächsten Tag holt er sie am Bahnhof ab und noch auf dem Bahnsteig fragt er bereits nach dem Schuhkarton unter dem Bett. Oh Mann, sagt sie, das ist mir jetzt unheimlich peinlich. Aber du hast ja nun gesehen, jetzt will ich es dir auch erklären. Schau, ich habe 40 Jahre lang jeden Sonntag bei dir in der Predigt gesessen. Und jedes Mal, wenn du mal besonders schlecht gepredigt hast, habe ich 1 Ei in den Schuhkarton gelegt. Er denkt, 40 Jahre lang, jeden Sonntag, 3 Eier. Tja, und wie sieht das mit den 1500 Mark aus? Da sagt sie, weißt du, jedes Mal, wenn ich 1 Dutzend Eier voll hatte, habe ich sie verscheuert und das Geld dafür in den Karton gelegt. Warum erzähle ich das heute Morgen? Ich habe dabei nicht nur an eure Lachmuskeln gedacht. Zum einen ist damit bereits das Thema angeschlagen. Ich habe mich nämlich entschlossen, zum ersten Mal in 6 Jahren über den Umgang mit Geld zu predigen. Und darum kann es sein, dass der eine oder andere nach meiner heutigen Botschaft am liebsten auch 1 Ei unter das Bett legen würde. Aber nicht, weil ich mich so schlecht vorbereitet hätte, sondern weil dieses Thema wahrlich kein beliebtes Thema ist. Geld ist ja Privatsache. Da will man sich ja von niemandem reinreden lassen. Und so bin ich mal gespannt, wie das alles heute Morgen geht. Silvia und ich lesen gerade den 2. Korintherbrief. Letzte Woche kamen wir an die Kapitel 8 und 9 und darüber möchte ich gerne heute Morgen etwas sagen. Lasst uns aufschlagen, 2. Korinther 8 und ich möchte lesen die Verse 1 bis 15. 2. Korinther 8. Der 2. Korintherbrief, Kapitel 8, 1 bis 15. Da schreibt Paulus an die Korinther, wir teilen euch aber mit, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Drangsal der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen, so dass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Aber so wie ihr in allem überströmend seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk der Sammlung für die bedürftigen Gläubigen überströmend sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und ich gebe hierin eine Meinung ab, denn das ist euch nützlich, die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt, seit vorigem Jahr. Nun aber vollendet auch das Tun, damit wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da ist, nach dem, was ihr habt. Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat. Denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe, wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Unser Thema heißt ganz schlicht Grundsätze des Gebens. Das Erste, was mir in diesem Abschnitt aufgefallen ist, ist Folgendes. Freigebigkeit hängt nicht von der Höhe des Einkommens ab. Freigebigkeit hängt nicht von der Höhe des Einkommens ab. Vers 1 und 2. Wir teilen euch mit, Brüder, die Gnade Gottes, dass bei großer Bewährung in Drangsal der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Paulus bestätigt hier, dass die Gemeinden in dem bettelarmen Mazedonien ihre Armut nicht als Entschuldigung benutzten, um nichts geben zu müssen, um sich bei der Sammlung für die notleidenden Gläubigen in Jerusalem und Umgebung nicht beteiligen zu müssen. Jedermann wusste, die Judenchristen in Judäa leiden große Not. Viele von ihnen müssen wahrscheinlich Hunger und Blöße leiden. Also sind wir vor dem Herrn heilig verpflichtet, ihnen zu helfen, so gut wir können. Den Christen in der nordgriechischen Provinz Mazedonien ging es zwar auch nicht viel besser materiell gesehen, aber trotzdem strömte ihre tiefe Armut über in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Das ist schon etwas Besonderes. Arme Christen sammeln für noch ärmere Christen. Ich musste einfach denken, was für ein heller Strahl dringt hier aus dem ersten christlichen Gemeindeleben in das dunkle, materialistische Ende des 20. Jahrhunderts. Arme Menschen geben für noch ärmere Gläubige, ob es das auch heute noch gibt. Wenn jetzt arme Christen im ehemaligen Jugoslawien eine Sammlung zusammenlegen würden für die noch ärmeren Christen in Sibirien, wäre das nicht ganz gewaltig. Ich muss euch etwas ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass es auch heute noch Christen gibt, die nicht allzu sehr wohlhabend sind. Ob ihr es glaubt oder nicht, das sind meistens die treuesten Spender. Wir als Familie können das ein bisschen beurteilen. Wir leben, wie viele von euch wissen, seit 6 Jahren von einem kleinen, privaten Freundeskreis. Und wir haben uns diese Leute nicht ausgesucht. Aber es sind auch einige sehr Wohlhabende drunter. Nur, ich will euch etwas verraten. Der größte Teil unseres Unterhalts stammt von 3 Personengruppen. Alte Witwen, Krankenschwestern und Reichgottesarbeiter, die selbst nicht viel haben. Von diesen 3 Personengruppen kriegen wir einen Großteil unseres Unterhalts. Wir haben zum Beispiel die größte Zuwendung, die wir monatlich bekommen, von einer Krankenpflegehelferin, die uns mit 450 Mark im Monat unterstützt. Das ist die größte regelmäßige Gabe, die wir bekommen. Schon ein Teil unseres Unterhalts. Ist das nicht merkwürdig? Ist das nicht irgendwie seltsam? Aber ich möchte diese Aussage über die Freigebigkeit der armen Mazedonier noch ganz praktisch anwenden. Wenn jene Christen in Mazedonien sogar in tiefer Armut geben konnten, dann hängt Freigebigkeit wirklich nicht von der Höhe des Einkommens ab. Das heißt also, dass man auch von einem kleineren Einkommen etwas abgeben kann für den Herrn. Dass keiner von uns denken kann, naja gut, alle die so mit 50.000 Mark Jahreseinkommen und darüber, die soll man kräftig geben und alle, die darunter liegen, die soll man da in Ruhe lassen. So sollte keiner von uns denken. Man kann sogar von einer Rente etwas abgeben für den Herrn. Man kann sogar von seinem BAföG etwas abgeben für den Herrn. Haben wir überhaupt noch ein paar junge Leute hier unter uns heute Morgen? Ja, man kann sogar von seinem Taschengeld etwas abgeben für den Herrn. Als wir in den letzten Wochen eine Sammlung zusammengelegt haben, ihr erinnert euch noch dran, da haben wir auch unsere Kinder gefragt, ob sie bereit wären, sich an dieser Sammlung zu beteiligen. Sie hatten auch schon im Vorfeld von Weihnachten etwas gekriegt, Geldbeträge bekommen, und wir haben sie gefragt, ob sie bereit wären, für die armen Menschen etwas abzugeben. Und beide waren wirklich bereitwillig, da etwas abzugeben von ihrem Geld. Darf ich das nochmal sagen? Freigebigkeit hängt nicht von der Höhe des Einkommens ab, sondern von meiner Liebe zu Gott und von meiner Liebe zu notleidenden Geschwistern und von meiner Liebe zu den verlorenen Menschen in dieser Welt. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, ob wir die folgenden biblischen Grundwahrheiten verstanden haben, die ich hier mal auf der Folie zusammengefasst habe. Wir sollten einfach sehen, alles, was es in dieser Welt gibt, gehört Gott. Gott gehört der Nordpol und der Südpol, und ihm gehören die größten Reichtümer dieser Welt. Es gehört alles Gott. Im Psalm 24 steht, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Diese Erde gehört Gott und alles, was wir auf dieser Erde finden. Kein Atom gehört uns. Es gehört alles Gott. Zweitens, Gott ist der Geber aller Dinge. Weil ihm alles gehört, ist er der Geber aller Dinge. Jakobus schreibt, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Er ist der Geber aller Dinge. Und drittens, wenn wir Gläubige Gott etwas geben, geben wir ihm nur einen Teil dessen, was ihm ohnehin gehört. Es gehört ihm doch alles. Und viertens, wir werden dann eine Erfahrung machen, die jeder Christ auf dieser Erde macht, wenn er sich so verhält. Gott lässt sich nie etwas schenken. Wir dürfen ihm schon etwas schenken, aber er lässt es sich nicht schenken. Er gibt vielfach zurück. Vielfach. Deswegen sagt die Bibel, geben ist seliger als nehmen. Ein Wort aus dem Mund unseres Herrn Jesus. Geben ist seliger als nehmen. Gott lässt sich niemals etwas schenken. Niemals. Was immer wir ihm geben, ob es Zeit ist, ob es Kraft ist, ob es Geld ist, er lässt es sich nicht schenken. Er erstattet es vielfach. Jonathan McCrosty, der ehemalige Leiter von OM, Operation Mobilisation in Europa, ein Mann, der viele, viele Jahre im Rollstuhl saß. Er hat gesagt, you cannot outgive God. Du kannst Gott niemals zu viel geben, sagt dieser Mann im Rollstuhl. Er schenkt es vielfach zurück. Liebe Brüder und Schwestern, wie immer die Einzelnen von uns finanziell gestellt sein mögen, das will ich nicht beurteilen, das geht mich nichts an, wollen wir nur das eine bedenken. Gott misst unsere Gaben nicht an dem, was wir geben, sondern an dem, was wir zurückbehalten. Darf ich das nochmal sagen? Gott misst unsere Gabe nicht an dem, was wir geben, sondern an dem, was wir zurückbehalten. Darum hat Jesus das Opfer dieser armen Witwe, die im Tempelkasten saß und einlegte, so hoch bewertet. Es waren nur 2 Schärflein, aber sie hat alles gegeben, sie hat nichts zurückbehalten. Liebe Brüder und Schwestern, das sind Sätze, die fordern uns sehr heraus, auch mich, aber es lohnt sich, wirklich einmal darüber nachzudenken. Den zweiten Grundsatz lesen wir in Vers 3 und 4 hier in unserem Korinthertext. Ich will es noch einmal lesen. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem zu reden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Mir kommt es hier auf die Worte an, aus eigenem Antrieb. Geben sollte immer aus eigenem Antrieb kommen. Der zweite Grundsatz. Geben sollte immer aus eigenem Antrieb kommen. Es ist nicht gut, wenn Gläubige oder ganze Gemeinden zum Geben gedrängt werden müssen. Es ist nicht gut, wenn in dieser Hinsicht Druck ausgeübt wird. Es ist nicht gut, wenn Spendenaufrufe und Bettelbriefe verschickt werden. Und es ist das Schlimmste in dieser Hinsicht, wenn diese berühmt-berüchtigten Spendenpredigten gehalten werden, mit denen die Hörer regelrecht manipuliert werden, ihr Portemonnaie zu zücken. So etwas ist eine Schande für Gott. Es ist aber legitim, über ein Projekt oder Sachverhalt zu informieren, sachlich zu informieren. Aber die Gaben sollen aus eigenem Antrieb kommen. Christen sollen niemals zum Spenden überredet oder gedrängt werden. Das lesen wir auch in Kapitel 9, ein Kapitel weiter, von Vers 6 ab, da schreibt Paulus, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Ich glaube, diesen Vers kennen viele von uns. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, sagt Luther, oder liebt Gott. Obwohl eine ungern gegebene Spende dem irdischen Empfänger auch gut tun kann, damit kann auch Not gelindert werden, ist sie dennoch für Gott unannehmbar. Gott möchte fröhliche Geber. Das sollten wir uns gut merken. Wir sehen einen dritten Grundsatz in Vers 5. Vers 5 in unserem Text, Kapitel 8. Da schreibt Paulus, und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Nicht nur so, wie wir hofften. Er dachte, nun gut, wenn wir ihnen sagen, dass da Not ist in Jerusalem und Judäa, dann werden sie sicher sich nicht lumpen lassen und werden auch was zusammenlegen. So dachte Paulus vielleicht einen Augenblick menschlich, aber dann wurde er beschämt durch die Mazedonier. Die gaben nicht nur ein paar Mark zusammen, er merkte, dass sie sich so identifizierten mit dieser ganzen Sache, dass sie zuerst sich selbst dem Herrn gaben und dann gaben sie auch ihr Opfer. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Biblisches Geben gibt zuerst sich selbst und dann die Gabe. Diese lieben Christen in Thessalonich und anderen Städten Nordgriechenlands gaben zuerst ihre größte Gabe, nämlich sich selbst, und danach war es ihnen ein leichtes, auch ihr Geld zu geben. An erster Stelle stand also die völlige Hingabe ihres Lebens an Christus. Hier sind wir am entscheidenden Punkt. Und wir wollen uns wirklich einmal ernsthaft fragen, habe ich mich selbst dem Herrn gegeben? Oder wollte ich nur meine Schuld loswerden, als ich mich bekehrte? meine Existenzfragen gelöst kriegen, als ich mich bekehrte, und vielleicht noch so eine Art Sterbeversicherung für das Leben nach dem Tod, als ich mich bekehrte? Habe ich mich selbst gegeben wie die Mazedonier? Mich selbst mit allem, was ich bin und habe? Auch meine Pläne, meinen Willen, meine Gaben, mein Besitz, meine Firma, die ich aufgebaut habe, und mein Geld? Weißt du, die Bibel ist sehr realistisch. Gott weiß, dass wir einen solchen Schritt der Hingabe niemals aus uns selbst hervorbringen können. Wir können diese Blankovollmacht über unser Leben Gott niemals ausstellen, wenn wir dafür nicht ganz tief ergriffen sind von unserem Herrn Jesus und wenn er nicht wirklich unser Vorbild ist, auch in diesem Stück. Denn so ein Akt kann immer nur Antwort und Echo sein auf seine große Gnade in unserem Leben. Und darum schreibt Paulus hier an dieser Stelle, wo er über solche nüchternen Dinge redet, wie eine Sammlung für die Heiligen in Judäa, schreibt er einen der schönsten Verse des Neuen Testaments. Hier fügt er ihn ein. Wir lesen Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Paulus stellt den Korinthern und uns die Großzügigkeit unseres Herrn vor Augen. Er wusste, dass wir sein Vorbild brauchen. Auf ihn wollen wir schauen und uns dadurch in jeder Hinsicht umgestalten lassen in sein Bild. Unser Herr Jesus war so großzügig, dass er um unseretwillen alles gab, was er hatte. Er war doch der Kaufmann, von dem er selbst im Matthäusevangelium sprach, der alles verkaufte, was er hatte, um die kostbare Perle, das sind wir, die Gemeinde, zu erwerben. Jesus Christus gab nicht nur etwas. Er gab nicht nur 10%. Er gab nicht nur die Hälfte. Er gab alles. Er gab sich selbst. Mein lieber Freund William MacDonald schreibt dazu, dieser Vers lehrt, dass der Herr Jesus schon vor Grundlegung der Welt existiert hat. Denn wann war er reich? Sicherlich nicht als Kind in der Krippe von Bethlehem. Und sicherlich auch nicht während seiner 33 Jahre währenden Wanderung als heimatloser Fremdling in dieser Welt. Er hatte nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegte. Er war vorher in der Ewigkeit reich, als er mit dem Vater in den Höfen des Himmels lebte. Doch er wurde arm. Das bezieht sich nicht nur auf Bethlehem, sondern auch auf Nazareth, auf Gethsemane, auf Gabbata und vor allen Dingen auf Golgatha. Und all das geschah um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Ihr lieben Geschwister, wenn das wahr ist, und es ist wahr, dann sollte es unsere größte Freude sein, alles, was wir sind und haben, ihm zu geben, ihm zu weihen, ihm zur Verfügung zu stellen. Seid ohne Sorge, er wird nicht alles im Vollsinne von uns haben wollen und nehmen. Er wird uns ganz gewiss viel zurückgeben, was wir zu unserem Leben brauchen. Aber es ist gut, wenn wir ihm einmal grundsätzlich alles ausliefern und sagen, Herr, hier hast du die Blankovollmacht über unser Leben. Das kann heute Morgen in diesem Raum geschehen. Das kann heute Nachmittag zu Hause in der Stille geschehen. Wenn du weißt, das ist jetzt dran bei mir, dann geh doch einfach einmal auf die Knie und sage im Gebet, Herr Jesus, ich habe dich mal als mein Heiland angenommen und du hast mir auch meine Schuld vergeben, aber heute sollst du mein Herr werden. Herr über alles, was ich bin und was ich habe. Es gehört ja dir. Von heute ab will ich nur noch der Verwalter sein über diese Dinge. Mach mich bitte zu einem treuen Verwalter. Nebenbei bemerkt, in solcher Weise hingegebene Brüder brauchen wir auch in der Gemeindeleitung. Ein Mann namens Danny warnte vor dem Menschen, der großartige geistliche Interessen hat, vielleicht viel betet, liebevoll ist, sogar vor der Gemeinde sprechen kann und doch nicht in der Lage ist, sich von seinem Geld zu trennen. Vor solchen Brüdern warnte Danny. Älteste, so schreibt Paulus auch an Timotheus, dürfen nicht geldliebend sein. Eine der wesentlichen Qualifikationen, nicht geldliebend. Wir sehen, es ist immer dasselbe Strickmuster. Der Unglaube sagt, nimm und du hast. Aber der Glaube sagt, gib und du hast. Das ist ein großer Unterschied. Das ist göttliche Betriebswirtschaft. Kann man an keiner Uni dieser Welt studieren. Göttliche Betriebswirtschaft. Viele liebe Gotteskinder haben leider ihre Sparkonten und Pfandbriefe und Besitztümer so lange festgehalten, dass sie jetzt förmlich einen Krampf in der Hand haben und gar nicht mehr loslassen können. Eine Frage, eine sehr ernste Frage, bewegt mich schon seit längerer Zeit, nämlich, wo beginnt eigentlich Habsucht? Wo beginnt Habsucht? Ich muss sagen, ich weiß es nicht genau, wo da die Grenze verläuft. Aber eines ist sicher, wenn man bereit ist, illegale Wege zu gehen, um finanzielle Vorteile zu erhalten oder zu verteidigen, ist man habsüchtig. Und der Apostel Paulus nennt Habsucht in 1. Korinther 5 als einen der Anlässe für Gemeindezucht. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du an dieser Stelle in Gefahr bist, bitte ich dich an Christi statt, lass dich doch lösen. Der Herr möchte auch aus dir einen fröhlichen Geber machen. Durch fröhliche Geber wird Gott geehrt. Zwei Grundsätze will ich noch anführen. Ein weiteres Prinzip lesen wir in den Versen 10 bis 12. Ich muss sie noch mal lesen. Und ich gebe hierin eine Meinung ab, denn das ist euch nützlich, die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt, seit vorigem Jahr. Nun aber vollendet auch das Tun, damit wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da ist nach dem, was ihr habt. Denn die Bereitwilligkeit, wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat. Wir sehen hier, Geben hat auch etwas mit Treue zu tun. Paulus hatte den Korinthern in seinem ersten Brief an die Gemeinde geschrieben, dass sie schon regelmäßig Geld zurücklegen sollten. Er schreibt, sie sollen an jedem ersten Tag der Woche etwas zurückgeben, damit nicht, wenn er kommt, auf einmal schnell eine Sammlung organisiert wird und jeder greift mal in die Tasche. Da kommt natürlich auch was zusammen. Aber damals hatte man ja keine Bankkonten und bargeldlosen Zahlungsverkehr, sondern er schreibt ihnen ganz praktisch, legt an jedem ersten Tag der Woche etwas zurück, damit ihr nicht dann überfordert seid. Ein Jahr lang hatten sie nun schon für die Gläubigen in Jerusalem gesammelt. Nun muss ihm Paulus schreiben, ihr lieben Korinther, macht weiter, vollendet auch das Tun. Lasst nicht nach. Seid treu in dieser Sache. Hört nicht auf, zurückzulegen. Wir sehen, Geben hat auch etwas mit Treue, mit Zuverlässigkeit, mit Konstanz zu tun. Ich glaube, es ist Treue, wenn Christen am Anfang des Monats ihre Gabe geben. Wenn du nämlich wartest, was am Monatsende übrig ist, wird der Teufel schon dafür sorgen, dass nicht viel übrig bleibt. Verlass dich drauf. Im Saal der Heilsarmee in Stuttgart hängt ein ganz origineller Wandspruch. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal zitiert. Aber der steht so da, wie ich das hier auf der Folie geschrieben habe. Trachtet am ersten des Monats nach dem Reich Gottes. Manche kriegen auch am 15. das Gehalt, gell? Kann man auch am 15. nach dem Reich Gottes trachten. Wisst ihr, was die wollten? Die wollten ihre Gläubigen dort dran erinnern. Vergesst doch die Anliegen des Reiches Gottes nicht. Dann, wenn das Geld da ist. und nicht warten, was am Monatsende übrig bleibt. Wir wissen alle, das geht sicher schief. Es ist Treue zu Gott und seinen Zielen, wenn Christen bei ihrer Unterstützung der Errettung von Menschen Vorrang geben, der Errettung von Menschen, als wie Verzierung von Kirchenfenstern und Anschaffung einer 100.000 Mark teuren Orgel und so weiter. Errettung von Menschen sollte Priorität haben. Es ist Treue, wenn Christen zuerst an die Belange der Gemeinde denken, zu der sie gehören. Und es ist auch Treue, wenn man nach den Möglichkeiten gibt, die man hat. Und nicht nach denen, die man vielleicht mal hat, wenn man reich geworden ist. Ist auch so ein Trugschluss. Man meint, ach, im Augenblick geht's mir nicht so gut. Wenn ich erst mal richtig so eingestiegen bin und der Rubel besser rollt, dann kann ich immer noch geben. Nein, das sollte man heute einüben. Wisst ihr, diese Haltung des Gebens wird uns in der Regel nicht in die Wiege gelegt. Sie will eingeübt werden. Und ich kann nur sagen, je früher, umso besser. Da sollte man wirklich mit dem Taschengeld beginnen. Und mit den ersten Einkünften, die man hat, diese Haltung des Gebens einzuüben. Wir sehen, Geben hat etwas mit Treue zu tun. Ich weiß, dass sich einige gerne im Geben noch viel treuer engagieren würden, aber ihre Lebensumstände lassen es jetzt nicht zu. Sei unbesorgt, wenn dein Partner noch nicht gläubig ist zum Beispiel, erwartet Gott das nicht von dir, dass du jetzt mit seinem verdienten Geld da große Gaben gibst und so weiter. Du kannst dann Gott sicher auf andere Weise dienen. Noch ein letzter Grundsatz. Wir finden ihn in den Versen 13 bis 15 ausgedrückt. Die wollen wir noch einmal lesen. Denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe, damit ein Ausgleich entstehe. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Geben soll also innerhalb der Christenheit einen Ausgleich schaffen. Arnold Fruchtenbaum schreibt zu diesen Versen, Spender sollen nicht sich selbst arm machen, also so extrem geben, dass sie auf einmal selbst am Hungertuch nagen. Sie sollen auch kein Essen von ihrem Mittagstisch geben oder Kleidung von ihren Kindern wegnehmen, die sie brauchen, nicht solche, die abgetragen ist, sondern die sie brauchen, meint er. Wenn Gläubige geben, um den Mangel anderer auszugleichen, wird Gott selbst für ihren eigenen Bedarf sorgen. Wie bei der Wüstenwanderung der Israeliten. Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Dieser Ausgleich geschah nicht durch ein Wunder oder durch Magie. Er wurde möglich, weil diejenigen, die zu viel hatten, mit denen teilten, die zu wenig hatten. So soll es im Volk Gottes sein. Ich muss zum Schluss kommen. Ich konnte in einer Predigt heute Morgen nicht auf alles eingehen, was zum Thema Geben gesagt werden könnte oder müsste. Ich habe lediglich hier am Text entlang einige Grundsätze herausgegriffen. Wir stehen noch am Anfang eines neuen Jahres. Wäre es nicht ein lohnendes Gebets- und Glaubensziel für manche unter uns, im Blick auf den Umgang mit Gottes Geld treuer zu werden? Wenn das euer Wunsch ist, dann sammelt es bitte nicht unter dem Bett eurer Frau, sondern gebt es gleich an die richtige Stelle.